Ich grüße euch mit dem Wochenspruch aus dem Matthäus-Evangelium, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Seht ihr ihn, Jesus, mit ausgebreiteten Armen? Alle, die Sehnsucht haben, alle, denen ihre Last zu schwer wird, sind willkommen. Niemand wird ausgeschlossen. Wohl dem, der die Einladung von Herzen annimmt. Der zweite Sonntag nach Trinitatis ermuntert uns dazu. An erster Stelle steht die persönliche Beziehung zu unserem Herrn, aber darüber hinaus auch die Einladung, sich in eine bunt gemischte, wachsende Gemeinschaft rufen zu lassen, in der ein Klima der gegenseitigen Achtsamkeit und Wertschätzung, der Offenheit für Außenstehende und Nachsicht gegenüber Schwächeren herrschen soll. Und diese Freude über die Einladung soll uns dann selbst zu Einladenden machen. Ich wünsche euch Gnade und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Geschwister, es ist doch eigentlich immer wieder bezeichnend, dass in Jesus, in seinem Leben, in seinen Worten und in seinem ganzen Auftreten Gott den Menschen in seiner ganzen geheimnisvollen Wirklichkeit begegnet. Und zwar in einer Weise, dass er ihnen mitten in ihrem Leben entgegenkommt und mit ihrem Leben zu tun hat. Die Evangelien erzählen uns eine Liebesgeschichte nach der anderen, von ihm, der umherging und so viel damit zu tun hatte, Menschen lebendig und frei zu machen. Er war so ganz und gar gegenwärtig in seinem Leben und damit im Leben anderer. Er war 100% aufmerksam auf Menschen und er vermochte durch seine Gegenwart Menschen, die unter den schweren Lasten des Lebens und der Religion und der Empörung zusammenzubrechen drohten, zu einer Königswürde zu erheben, von der sie nie geträumt hatten. Die Zöllner, die Landesverräter, wie sie genannt wurden, die Fremden, die Heiden, wie die Rechtgläubigen sie nannten, die Frauen, die nach der Weisheit nicht nur alter Männer Menschen zweiten Ranges waren, ebenso die Kinder, die Ausgestoßenen, von denen niemand etwas wissen wollte, weil sie ansteckten oder dem Zorn ihres Gottes anheimgefallen waren, wie man sagte. Sogar die Toten, für die keinerlei Hoffnung mehr bestand, machte er lebendig. Ja, Gott ist es, der ihr Leben liebte, den, dem an ihrem Leben lag, der ihr Leben in die richtigen Bahnen lenken wollte. Und das hat sich bis heute nicht verändert. So jedenfalls spricht Jesus von Gott. So tritt Jesus auf. Unserem heutigen Predigtext geht voraus, dass eine Reihe von galiläischen Städten Jesus die kalte Schulter gezeigt hatte. Orte wie Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, alle am nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth gelegen, waren die Städte, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren. Und ihm war klar, und er sagte es auch, dass im Gegensatz zu diesen drei Städten die drei heidnischen Städte, Tyrus und Sidon an der phönizischen Küste, etwa 50 bzw. 90 Kilometer vom See Genezareth entfernt, und Sodom etwa 150 Kilometer südlicher, Buße getan hätten, wenn sie die Taten Jesu gesehen hätten. Dennoch, er wird nicht verstanden, er findet kaum Gehör. Es erging und ergeht ihm, den von Gott Gesandten, wie so vielen vor ihm. Bekanntlich kann Geringschätzung oder Gleichgültigkeit ebenso viel bewirken wie Verfolgung. Denn diese Städte gingen nicht gegen Jesus Christus vor, sie vertrieben ihn nicht von oder vor ihren Toren, sie trachteten nicht danach, ihn zu kreuzigen, aber sie beachteten ihn einfach nicht. Vielleicht dachten sie auch, da mag einer wie Jesus auftreten, aber was den umtreibt, das ist nicht unsere Sache. Ihre Sünde war die der Gleichgültigkeit. Das musste Jesus verkraften. Und wie gut, dass wir heute wissen dürfen, Er hat es verkraftet übers Todeskreuz hinaus bis in die Gegenwart. Ich lese nun den Predigtext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30, nach der neuen Genfer Übersetzung. Zu der Zeit rief Jesus aus: Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus hatte diese Leute nicht fürs Reich Gottes gewinnen können, das mit ihm kam. Dennoch preist er den Vater. Na, das scheint doch aber ein Misserfolg zu sein. Nee, die Weisen und Klugen haben gesellschaftlich doch das Sagen. An denen orientiert man sich, die bestimmen die Regeln. Ja, wer zu ihnen gehört, kann doch diese Gesellschaft beeinflussen und verändern. Auch sie, diese Weisen und Klugen, haben doch die Zeichen und Wunder des Reiches Gottes gesehen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzigen werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Aber sie haben Anstoß genommen am Kommen Gottes in diese Welt, in Jesus. Jesus ist ihnen ein Ärgernis. Ja, Jesus hat diese Weisen und Klugen nicht fürs Reich Gottes gewinnen können. Nein, es war kein Misserfolg. Denn Jesus wusste, so ist es von Gott gewollt. Er, der Vater, führte und führt hier selbst die Regie. Denn wir wissen, das Evangelium vom Reich Gottes ist nicht ohne Frucht geblieben und bleibt in alle Ewigkeit nicht ohne Frucht. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Nun, diese Worte aus dem Mund des Sohnes Gottes bedeuten aber nicht, dass Gott sein Heil allen Klugen vorenthält. Der Schöpfer wird dir die Begabung, die er den Menschen geschenkt hat, nicht gering achten oder verurteilen. Gott steht auch nicht auf Seiten der Dummheit oder Trägheit. Und er verachtet die Forscher und Kenner nicht, denn irgendwie handeln sie und auch wir nach seinen Worten: Macht euch die Erde untertan. Aber wie Reinhold Rothe es ausdrückte, die Schraubendrehung ist entscheidend. Oder sagen wir es anders: Menschliche Begabung und Klugheit verschaffen uns nicht unbedingt einen Vorteil, im Gegenteil. Sie können sich uns sogar, wie hier in unserem Text, absolut hinderlich in den Weg stellen. Gott verbirgt sich den Klugen und Weisen dieses Zeitlaufs, also denen, die ihr eigenes Denken über Gottes Wort stellen. Aber er offenbart sich den Unmündigen, die mit ihrer eigenen Weisheit am Ende sind und einsehen, dass sie vor Gott schuldige Sünder sind. Nicht unser Verstand bahnt uns den Weg zu Gott, sondern sein Wort erreicht unser Gewissen. Dann erkennen und fühlen wir unsere Verlorenheit. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Jesus sagte ausdrücklich: Ja, Vater. Er wusste sich in der Hand des Vaters geborgen. Wie viel Unverständnis und Unrecht hat der Sohn Gottes erfahren. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch in Gethsemane, als das Leiden und der Tod vor ihm standen, beugte er sich unter den Willen des Vaters. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die tiefe innere Übereinstimmung mit dem Vater hielt ihn und will auch uns im Schutzbereich des Friedensgottes halten. Jesus sagte: Wer mich sieht, erlaubte sich den Vater. Ja, den Vater zu erkennen, so dass wir durch ihn und bei ihm sind und für ihn leben. Das gibt uns Jesus allein. Die Einzigartigkeit seiner Sohnschaft gab und gibt ihm die königliche Vollmacht, die uns alle von seinem Willen abhängig macht. Aber er ist kein eigenwilliger Machthaber, sondern der Sohn, der keinen wegstößt, den der Vater zu ihm führt. Kommt zu mir, ihr alle. Liebe Geschwister, seht ihr ihn da stehen und rufen? Es ist so, als käme man aus einem Schneesturm in die Wärme eines Frühlingstages. Als käme man aus einem Gewitter in eine Windstille, aus der Dunkelheit ins Licht. Kommt zu mir, ihr alle. Eine neue, eine gute Botschaft. Nun wendet er sich von der Gesamtnation hin zu der Einzelperson. Keine Ankündigung einer neuen Herrschaft an die Nation Israel, sondern eine persönliche Einladung an jeden Einzelnen, nämlich die Ruhe der Erlösung zu finden. Jesus will den roten Faden wiederfinden, bevor Gesetzesauslegung sich in feinsten Verästelungen verliert oder sich in Sackgassen verirrt. Ja, die Menschen waren müde vom Tragen ihrer Last. Auf der einen Seite von der Last der Sünde und ihren Folgen und auf der anderen Seite von dem verzweifelten Bemühen, Gott zu finden, weil sie feststellen mussten, dass es eigentlich unmöglich war. So sagte Jesus von den Schriftgelehrten und Pharisäern dann auch, sie binden schwere Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Das gilt auch heute noch. Eingeladen sind alle, die die Suche nach der Wahrheit ermüdet. Nun, heute sehen die Mühen und Lasten oftmals anders aus, die uns begleiten, ja, vielleicht sogar locken. Es gilt, neben dem Nötigen möglichst viel aus dem Leben herauszuholen. So glücklich sein wie die anderen, ja, noch glücklicher. Ein Wettbewerb ums Glücklichsein, größer, höher, schneller, schöner. Vielleicht brauchen wir uns nur im eigenen Leben, im Alltag umzuschauen, um das zu erkennen. Wovon träumen wir? Was lesen wir nicht alles und oder sehen uns im Fernsehen Begehrliches an? Wie viel tun und kaufen wir für unsere irdische Seligkeit? Der Zwang, glücklich sein zu müssen, macht die meisten Menschen unglücklich. Dieser Zwang ist wie ein Joch, das uns, ungeachtet unserer gesellschaftlichen Stellung, zu mühseligen und Beladenen macht, die sich nach Aus- oder Entspannung sehen. Er will diesen Krampf lösen, uns wieder auf- und ausrichten. Ja, es geht auch um dich und um mich. Von ihm werden wir nicht bevormundet, nicht zurechtgewiesen, nicht angefahren. Der Richter der Welt hat sein Richtschwert noch nicht in die Hand genommen. Stattdessen streckt er seine durchgrabenen Hände nach uns aus. Wie freundlich ist dieser Ruf, kommt, und doch auch, wie tödlich ernst. Wer sollte uns noch retten können, wenn wir ihn verachten? Kommt und nehmt mein Joch auf euch. Aus irgendeinem Grund verstehen wir dies in der Regel als etwas, ja, völlig Negatives. Aber verhält es sich wirklich so? Corentin Bohm sagte einmal, sein Joch ist, was Flügel für den Vogel oder Segel für ein Schiff sind. Ein Joch ist eigentlich noch keine Last, sondern ein Gerät, das hilft, Lasten zu tragen. Nun, ich habe nachgelesen, dass die Joche der Tiere in Palästina aus Holz hergestellt wurden. Man nahm dem Tier Maß und probierte ihm das Joch an, um möglichst alle Unebenheiten auszugleichen und um zu verhüten, dass das Tier sich wundscheuern würde. Die Joche wurden also maßgerecht hergestellt, und dem jeweiligen Tier genau angepasst. Also ein Hilfsgerät, das bewirkt, dass Lasten leichter zu tragen sind, weil man das Gewicht durch seine Konstruktion besser auf den Schultern verteilen konnte und kann, anstatt Schmerzen in den Muskeln zu bekommen. Das ist eben nicht, wozu Jesu einlädt. Er lädt nicht zur Selbstquälerei ein. Er lädt dazu ein, sein Joch zu tragen. Es macht die Last leicht oder leichter. Nun, wenn ich an ein Joch denke, liebe Geschwister, dann sehe ich immer ein Joch für zwei. Seine Liebe, die mitträgt, denn wirkliche Liebe macht selbst die schwerste Last leicht. Petrus und Paulus versuchten nicht, die Leiden des Jochs zu vermeiden. Sie nahmen sein Joch auf, sie gingen, wohin er sie führte. Für Petrus bedeutete es am Ende seines Lebens sogar die Märtyrerkrone. Erst wenn wir Ja sagen und Christus folgen und von ihm lernen, wird es leicht. Wo lernen wir Sanftmut und Demut mehr als unter seinem Joch? Er ändert sein Ziel mit uns nicht, aber er trägt uns geduldig und freundlich. Ihm sollten wir unsere Pläne und Fähigkeiten ganz zur Verfügung stellen, dann wird sein Joch uns nicht verletzen. Lern von mir. Immer wieder müssen wir lernen, aber auch verlernen. Diese Haltung ist ein wunderbares Geheimnis, eine alles übertreffende Kraftquelle. Lasst uns darum nicht widerstreben, wenn uns etwas gegen den Willen geht. Denn der Sanftmütige und Demütige will uns segnen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt er. Demut ist eine grundsätzliche Lebenshaltung. Demut denkt nicht klein von sich. Demut denkt gar nicht an sich. Demut sucht den anderen und dient ihm. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Aber werden wir das sein? Werden wir das leben können? Nun, was wir können und sollen, ist, ihm zuzusehen, es ihm abzusehen, von ihm zu lernen und Ruhe zu finden für unsere Seele und Seelen. Ruhe, gar nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen. Der Psychoanalytiker C. Jung trifft in seinen Aussagen haarscharf unser zwiespältiges Verhältnis zur Ruhe, zur Stille und zum Lärm. Er schreibt über dieses Phänomen, der Lärm gibt uns ein Sicherheitsgefühl, er schützt uns vor peinlichem Nachdenken, er zerstreut ängstliche Träume. Stille würde den Menschen zum Nachdenken veranlassen und es ist gar nicht auszudenken, was einem dann alles zum Bewusstsein käme. Die meisten Menschen fürchten die Stille. Darum muss immer irgendetwas getan, muss gepfiffen, gesungen, gehustet oder gemurmelt werden. Oder. In der wohl nicht zu Unrecht sogenannten Totenstille wird es uns unheimlich. Was wir dabei aber am meisten fürchten, ist das, was aus unserem eigenen Innern hervorkommen könnte. All das eben, was wir uns durch den Lärm vom Hals halten. Soweit C. Jung. Nichts wollen und nichts wissen, nichts können und nichts tun, als Jesus folgen müssen, das heißt im Frieden ruhen. Die Ruhe, in die er uns hineinruft, ist die Ruhe, in der er selbst spricht und handelt. Obwohl er selbst hier bei uns keinerlei Ruhe fand. Im Gegenteil, wurde verraten, verfolgt, gefangen genommen und getötet, wegen der Art und Weise, wie er von Gott und den Menschen sprach und wegen des Geschenks der Ruhe, die er gab und gibt. Liebe Geschwister, sich plagen und die Lasten des Alltags tragen, heißt Menschsein, heißt so manches Mal auch Leid nicht mehr wollen oder vielleicht nicht mehr können. Heißt schwach sein und angewiesen sein, hoffentlich auf Gott heißt eventuell sogar völlig am Ende sein. Aber vielleicht ist das ja manchmal gar nicht das Schlechteste, am Ende zu sein. Denn gerade an einem solchen Ende könnte durchaus Gott schon warten, um etwas ganz Neues mit uns zu beginnen. Schauen wir doch mal rückblickend auf unseren Weg, ob wir da Spuren sehen und wahrnehmen und ob wir das bestätigen können. Und der Friede Gottes, der höher und weiter ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.